Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Hört die Geschichte von Jesus, einem verzweifelten Vater und seiner jugendlichen Tochter und mittendrin einer Frau, die schon lange krank ist und das Gefühl hat, ein Fluch liegt auf ihr. Ich lese aus Markus 5, die Verse 21 bis 36. Zu Hause schnappt euch eure Bibeln und verfolgt die Predigt oder verfolgt die Lesung. In der Predigt werde ich Stück für Stück durch die Verse gehen. Wir können das hier zum Teil, glaube ich, auch ein bisschen sehen. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer des Sees Genezareth gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer, also am See Genezareth. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und Jesus ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Und hatte viel gelitten erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und tatsächlich, sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. Und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass dich die Menge umdrängt und du sprichst: Wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen: Tja, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Erst einmal bis hierher. Liebe Gemeinde, Jesus ist mit dem Boot auf die andere Seite des Sees gefahren und kommt dort und steigt aus, und das dauert nicht lange. Da sammeln sich die Leute um ihn und seine Jünger. Jairus, die Verse 21 bis 23, von ihm hören wir hier, er ist ein Vorsteher der Synagoge. Das heißt, er ist wirklich ein respektabler Mann. Das wird man nicht zufällig, sondern man ist ein ehrenwerter Mann, jemand, der auch genug Finanzen hat, der respektiert ist, ein Starker, der jetzt gebrochen ist. Denn der Text sagt es so: Seine Tochter ist nicht nur krank, sondern sie ist so krank, dass sie auf dem Weg zum Sterben ist. Also ist eigentlich alles vorbei. Und dann kommt Jesus in die Stadt und er hört das und da ist auf einmal Hoffnung. Vielleicht last minute, vielleicht geht dort noch etwas. Und so macht er sich eigentlich schwach. Also er entblößt sich vor Jesus als jemand, der unglaublich bedürftig ist. Und auch vor all den anderen, vor denen er sonst ganz, ganz stark und mächtig dasteht. Er leistet sich Schwäche, indem er Jesus bittet: Darfst du dir das eigentlich leisten? Vers 24: Und er ging hin mit ihm, also Jesus ging mit dem Jairus mit, und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Wow, Jairus schon mal unheimlich glücklich, kann ich mir vorstellen. Jetzt hat er diesen Rabbi, diesen Wunderheiler, dazu gebracht, mit ihm zu gehen. Aber das muss schnell gehen. das muss jetzt richtig schnell gehen, denn wer weiß, wie lange hat seine Tochter noch? Wie lange kann Jesus noch eingreifen, um dieses Fieber, diese Krankheit zu besiegen? Und das Volk will mit. Ich weiß nicht, was sie bewegt hat. Sie mochten vielleicht Jesus, sie waren vielleicht einfach heiß darauf zu sehen, dass endlich mal was passiert in ihrer Stadt. Sie wollten dieses Wunder vielleicht auch sehen. Auf jeden Fall das ganze Dorf, die ganze Stadt auf den Beinen, alle um Jesus und diesen Jairus herum und hinterher. Und da war eine Frau, Vers 25, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Von dem, wie die Tochter bezeichnet wird von Jairus, weiß man, dass sie ungefähr 12 Jahre alt ist, also auf der Schwelle zum Frausein. Und genau diese unbekannte Frau, die jetzt auftaucht, genau über diese Zeit lang, diese 12 Jahre, hat sie diesen Blutfluss. Und wie das aussieht, wird sie nie Frau werden und diese Tochter von Jairus wird auch nie Frau werden. Die eine wird sterben vorher und die andere hat diesen, für sie kann das nicht anders gewesen sein, als diesen Fluch, der in ihr ist und der sie immer und ständig bluten lässt. Das bedeutet für eine Frau in der Zeit, dass sie außen vor ist. Sie kann nirgendwo an irgendwelchen religiösen Sachen teilnehmen, weil Blut unrein ist. Sie darf sich nicht in Kult einmischen sozusagen. Irgendwas, was mit Gott zu tun hat, das ist nichts für sie, weil sie mit dem Blut das alles verdreckt. Wer will sie dann heiraten? Die Leute haben das damals als eine Art Fluch verstanden. Und welcher Mann möchte mit einer verfluchten Frau heiraten? Also sie ist außen vor in der Gemeinde, sie ist außen vor in der Familie, überhaupt in jeder Gemeinschaft. Sie ist nie sauber. Sie ist nie gut genug für das, was es braucht, um Teil der Gemeinschaft zu sein. Heute würden wir sagen, du bist nie gut genug, vielleicht so fühlt sie das, um Teil der Fußballmannschaft zu sein, um in der Klasse dabei zu sein, nie cool genug, um in der Clique dabei zu sein. Nein, sie ist immer außen vor und sie fühlt sich dabei dreckig. Man fragt sich natürlich, wieso diese beiden Geschichten so eng miteinander zusammenhängen und diese Spannung da auch drinne ist zwischen dem Jairus, der es jetzt schnell haben will, und dieser Frau, die sich jetzt anschleicht. Das Thema Frau sein scheint für Markus hier ganz wichtig zu sein. Man weiß heute, dass diese Krankheit, die auch heute noch da ist, oft, nicht immer, aber auch oft psychosomatisch sein kann. Wenn Mädchen immer gehört haben, wie schlecht es ist, eine Frau zu sein, oder irgendwie abwertend immer so ein verletzendes Bild von einer Frau erlebt haben, kann das ein Grund dafür sein, diese ständigen Blutungen. Beide Frauen, dieses junge Mädchen und diese etwas ältere Frau, sie wollen das sein und werden, was sie eigentlich sind, nämlich Frauen. Aber die Krankheit oder möglicherweise diese seelische Abwertung ihrer Identität, sie stehen ihnen in dem Weg. Die eine ist am oberen Ende der Gesellschaft und die andere ist am unteren Ende der Gesellschaft. Sie sind also wirklich ganz weit voneinander entfernt, aber beide haben das gleiche Thema. Ich lese hier raus aus dieser Geschichte, es ist Hoffnung da für dich bei Jesus, wenn du nicht sein darfst, was du eigentlich bist. Dann lese ich, dass Jesus sein Herz für dich hat. Vers 26. Diese Frau hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Für sie war diese Krankheit so eine große Not, dass sie alles das, was sie hatte, investierte in das, was ihr Hoffnung gab, Ärzte. Früher war das so üblich, du hast bezahlt erstmal und dann je nach Bekanntheitsgrad des Arztes, je bekannter, desto höher war die Gage und dann hattest du Glück oder Pech. Diese Frau, finde ich, ich brauche nicht lange, um zu fühlen, dass diese Frau mir unglaublich leid tut. Sie ist außen vor, keiner will sie und alles, was sie hat, nämlich Geld, hilft ihr nicht mal mehr. Sie wird noch, ich will nicht sagen, also abgezockt hier, aber die Ärzte können auch nichts tun. Also jetzt hat sie am Ende gar nichts mehr und niemanden und kein Glück. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Da sie von Jesus gehört hatte, was hatte sie denn von Jesus gehört? Mir fallen zwei Sachen ein. Dass er Wunder tut und dass er irgendwie mit Frauen anders umgeht, als es zu seiner Zeit üblich war. Dass Frauen für ihn mehr Wert haben, mehr auf Augenhöhe offensichtlich sind, wie das sonst überhaupt nur denkbar sein könnte. Was meinst du, hat sie mehr zu ihm hingezogen? Die Hoffnung auf ein Wunder oder die Hoffnung, würdevoll respektiert zu werden? Ich weiß es nicht. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Unglaublich großer Glaube dieser Frau. Wirkt fast ein bisschen wie Aberglaube. Sie denkt, Jesus ist so aufgeladen, voller Dynamit, voller Kraft. Und Dynamis ist das griechische Wort, was hier gebraucht wird. Ach, reicht das schon, seine Kleider nur zu berühren? Das ist schon genug. Nie findest du ein Wunder in der Bibel von Jesus in dieser Art. Das geht ja immer. Wir haben letzte Woche gehört, er guckt diese Leprakranken an, er redet mit ihnen. Über das Wort kann es passieren. Der Sturm, der ist still, weil Jesus es ihn anspricht oder weil Jesus jemanden berührt. Das ist normal sozusagen die Art und Weise, wie es bei Jesus passiert. Aber genau dieser Weg ist dieser Frau komplett verbaut. Denn sie darf sich ja nicht als unreine, verfluchte Jesus zeigen. Sie darf ihn ja nicht ansprechen. Und Jesus darf sie ja schon gar nicht ansprechen. Also sie kann ja gar nicht an ihn ran. Das geht nicht. Der Weg zu Jesus ist nicht möglich. Außer sie macht es auf verbotene Art und Weise. Sie wird quasi wie eine Diebin. Wie eine Taschendiebin, die sich dort in die Menge hineinbegibt, alle verunreinigt, die sie berührt. So ist der Gedanke dabei. Aber egal, sie muss zu Jesus. Sie muss ihn anfassen. Wenigstens die Kleider. Und sie schafft das, zu Jesus zu kommen. Und dann heißt es, und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Sie streckt sich nach Jesus aus. Jesus hat sie aber nicht mal gesucht vorher. Der hat sich auch nicht umgedreht zu ihr. Wir denken mal so an Zachäus zum Beispiel. Ne? Der ist da oben auf dem Baum. Jesus zieht Tausende von Leuten und Jesus findet genau diesen einen kleinen Zwerg da oben auf dem Baum. Aber hier in dieser Menge ist Jesus mit was ganz anderem beschäftigt. Der hat sie nicht gesucht. Aber sie hat ihn gesucht. Das scheint zu reichen. In unserer Kirche ist das, glaube ich, auch so ein bisschen so, dass es gewisse Leute gibt, die werden gesucht. Die können schnell das Gefühl haben, ach, Jesus sucht sie durch das, was die Kirche transportiert. Und andere eher nicht so. Je mehr mir so die Augen darüber aufgehen, wie zum Beispiel in unserer Kirche mit alleinerziehenden Müttern umgegangen worden ist in der Vergangenheit, da kann man eigentlich nur denken, als alleinerziehende Mutter damals, da hattest du nie das Gefühl, dass Jesus dich suchen würde. Und erstaunlicherweise haben aber trotzdem viele Jesus gesucht, durch die Kirche hindurch und haben ihn berührt und es ist etwas passiert. Segen ist ausgegangen für sie von Jesus. Vers 30. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt?
Hunderte berühren Jesus und es passiert nichts.
Eine berührt ihn und er fühlt, es geht etwas von ihm aus. Das ist das einzige Mal in der Bibel, dass es sowas gibt. Dass er dadurch schwächer wird. Dass er etwas gibt an jemand anderes. Vor zwei Wochen hatten wir noch diese Geschichte im Sturm. Jesus total verpennt, steht auf, sagt einmal Stopp, Sturm ist still und du siehst nicht ein bisschen Schweiß auf seiner Stirn. Das hat er so als Schöpfer dieser Welt, ja,
das ist, hat ihn nichts gekostet. Diese Frau fasst ihn an und er wird schwach. Und in seiner Schwachheit liegt die Stärke der Frau. Wir sind in der Passionszeit und ich sehe hier das Kreuz aufscheinen. Das Kreuz, wo Jesus schwach wird, wo es ihn alle Kraft kosten wird, damit du und ich stark sein können und Stärke bekommen können. Und seine Jünger sprachen zu ihm, Vers 31, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Also ich finde die Jünger hier super. Die denken sicher, Jesus, der muss irgendwie hochsensibel sein oder so. Oder der spinnt irgendwie. Also 1000 Leute berühren ihn und jetzt fängt er an, hier, irgendeiner hat mich berührt und so. Das ist natürlich eigentlich Quatsch in ihren Augen. Aber sie haben ein bisschen recht mit dieser Hochsensibilität. Jesus scheint einen inneren Magneten für die zu haben, die am allermeisten verloren sind. Mitten in der Masse. So ein Magnetfeld um Jesus herum für die, die es brauchen. Für die Bedürftigen. Kaum zu ertragen für Jairus, was jetzt passiert, diesen Synagogenvorsteher. Ich nehme euch nochmal mit, versucht euch nochmal jetzt in ihn hinein zu versetzen. Der will ja nun, dass Jesus möglichst schnell mal zu seiner Tochter kommt. Und Jesus hat nur Augen für diese unwichtige ältere Frau. Er dreht sich sogar um. Also hätte ja sagen können, okay, Heilung, na gut, bin ein bisschen schwächer geworden, egal. Jetzt geht es weiter zu diesem Teenie-Kind, zu dieser Jugendlichen, die kurz vorm Sterben ist. Aber nein, er macht das. Er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und Jairus flippt total aus. Dieser würdevolle, besonnene Mann kriegt hier nichts mehr sortiert. Sie erzählt ihm die ganze Wahrheit. Das wird gedauert haben. Er ein Notfall mit seiner Tochter und kommt nicht dran. Diese chronisch kranke Frau, die man immer noch hätte heilen können oder die eigentlich schon das bekommen hat, was sie will, für die scheint Jesus die Zeit zu stehen zu bleiben. Er hat jetzt Zeit für sie. Er weiß, die braucht noch was. Wir sind noch nicht fertig. Da muss noch was passieren. Nicht ich brauche das, aber die Frau braucht noch was. Und die hat jetzt Vorrang. Die Frau, die gesellschaftlich da unten ist, während Jairus da oben ist. Aber so ist das bei Jesus. Kann einen wütend machen, wenn man sich so ein bisschen in Jairus reinversetzt. Geht mir manchmal auch so, dass ich denke, Jesus, jetzt bin ich mal dran. Wie so andere, aber nicht ich. Aggression ist, glaube ich, das, was Jairus hier sicherlich auch fühlt. Gegen die Bevorzugte, gegen die anderen, die es gut haben. Jesus, er spricht zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Sie erzählt ihm die ganze Geschichte, sie erzählt ihm ihr ganzes Elend. Und sie hat Angst, dass er vielleicht diese Heilung zurücknimmt oder sie öffentlich bloßstellt. Also von den kultischen Gesetzen hätte er alle Macht dazu gehabt. Aber was sagt er? Meine Tochter. Meine Tochter, die haben so einen Unterschied im Alter vielleicht von 5, 6 Jahren, Jesus und diese Frau. Jesus ist ein Ticken älter, wird sie normalerweise nicht als meine Tochter ansprechen. Aber was hat diese Frau gebraucht? Dass jemand sie liebevoll als seine Tochter bezeichnet. Das macht Jesus sonst nirgendwo in den Geschichten, die uns überliefert sind. Aber für diese erwachsene Frau, für die hat er dieses Wort über meine Tochter. Sie wollte eigentlich nur Heilung. Sie war dafür bereit, unerkannt in der Menge etwas zu wagen, zu stehlen und dann wieder weg. Aber bei ihr klappt das nicht mit diesem Deal. Ich erwarte das und das von Jesus und dann schnell weg. Und ich fürchte, bei fast niemandem von uns klappt das so. Wenn wir uns an Jesus ranwagen, dann haben wir so eine gewisse Erwartung. Und ich bin der Meinung, da können wir gerne drüber diskutieren, dass oft Jesus dann noch mehr möchte von uns, als was wir am Anfang so denken zu geben, bereit sind. Ich weiß es noch mit 13, 14, als ich in Konfirmandenunterricht gekommen bin. Ich dachte so, na, ich gebe Jesus mal eine Konfirmation. So 2 Jahre Konferzeit. So bin ich hingegangen. Ich wollte nur eine Konfirmation von ihm. Am Ende bin ich ihn nicht mehr losgeworden. Ist eine Jahre oder eine jahrzehntelange Beziehung entstanden. Und er ist der Wichtigste in meinem Leben. Da ist vielleicht jemand, der kommt zur Gemeinde, will nur mal reden. Will nur mal zugehört bekommen. Und dann passiert so viel mehr. Wir als Gemeinde, wir haben gedacht, wir brauchen mal eine größere Kirche. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Platz. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht noch mehr beinhaltet, als einfach nur schön eine schöne Kirche zu haben. Als ob Jesus nicht möchte, dass wir ihm da noch mehr geben. Ich will da keinen Druck aufbauen, denn das wäre ja falsche Religiosität. Aber ich möchte mal hören. Ich möchte die Ohren aufmachen. Jesus, du und diese Kirche, wir hier in Kiel, was hast du da noch für uns? Wo forderst du uns da noch raus? Als er noch redete, Jesus noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jetzt kommt die andere Wirklichkeit. Die Spannung droht zu zerreißen, die hier in dieser Geschichte steht. Das junge Mädel ist gestorben. Jesus ist zu spät. Er hat Prioritäten gesetzt, aber leider gegen Jairus und seine Tochter. Wir lernen hier an der Stelle, Gottes Zeitplan und unser Zeitplan, unser Verständnis für seine Gnade, für sein Agieren passen oft nicht zusammen. Sein Segen kommt oft nicht so, wie wir es erwarten. Wenn jemand, der immer sehr pünktlich ist und 5 Minuten vor der Zeit, wenn das so sein inneres Gefühl ist, auf jemanden trifft, der sagt, ach, eine halbe Stunde später ist doch noch super pünktlich. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann entsteht bei dem Pünktlichen das Gefühl, also der andere fühlt ja auch, dass er pünktlich ist, aber dann ist das Gefühl von unhöflich. Der beachtet mich nicht. Und das Gefühl wird bei dir aufkommen, wenn du von Jesus erwartest, dass er bitteschön auch dein Zeitgefühl hat. Wenn du von ihm erwartest, dass dein Timing bitteschön auch sein Timing sein muss. Die scheinbaren Verspätungen Gottes lernen uns in der Regel eine ganze Menge. Und eins darfst du wissen, das ist keine Unhöflichkeit gegen dich oder nicht das Gefühl, was dir vermittelt werden soll, du bist bedeutungslos. Persönlich kann ich zum Beispiel sagen, ich habe durch dieses unterschiedliche Timing gelernt, so ein Anspruch auf ein reibungsloses Leben, ein Anspruch auf ein Leben, was immer glatt läuft, den habe ich gar nicht. Das ist eigentlich mehr so eine Arroganz von mir. Ich habe aber auch gelernt, dass mein Glaube sich noch viel weiter wagen kann, als ich mir das eigentlich denke. Der letzte Vers, über den ich reden möchte, das ist das, was Jesus sagt. Jesus hörte aber nicht auf das, was da gesagt wurde, und er sprach zum Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Wie die Geschichte weitergeht, habe ich keine Zeit mehr für in dieser Predigt, das wird zu lang. Aber ich denke, meine Bibel habt ihr zu Hause und das könnt ihr nochmal nachlesen. Wunder, so sind wir angefangen vor 4 Wochen. Wunder sind keine Regel. Gott ist einerseits geordnet und regelhaft, aber dann auch immer wieder barmherzig in seinem Eingreifen in unser Leben, in unsere Welt hinein. Und das ist nicht steuerbar, das kann niemand wissen, denn er ist barmherzig, wem er barmherzig ist. Wir können aus Wundern nie neue Regeln machen. Weder können wir sagen, wenn dein Glaube nur so und so ist, dann wird bestimmt das Wunder geschehen. Noch werden wir sagen, nur weil es Situationen gibt, wo Gebete unerhört geblieben sind, wo Gott nicht barmherzig eingegriffen hat, gibt es heutzutage keine Wunder mehr. Beides ist unser Bedürfnis nach Regeln. Gott in Regeln hineinzupressen, ihn damit auch ein Stück weit zu besitzen. Aber was wir dürfen, ist das, was diese Frau hier erlebt hat. Meine Tochter, mein Sohn. Und als Kinder Gottes dürfen wir ihn immer darum bitten, in unser Leben barmherzig einzugreifen. Amen.